dass Schönheit der erste Zugang zu Gott ist, noch vor der Wahrheit, noch vor dem Kognitiven. Es ist nicht Dekoration, sondern es ist essentiell. Und es geht an unsere Essenz, an unser Sein, an unser Innerstes.
Sofa. Musik und Theologie im Gespräch.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf dem Worship-Sofa. Neben mir sitzt die wunderbare Susanne.
Und neben mir sitzt Caroline Westhoff.
Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Jonas zu Gast haben. Jonas, schön, dass du da bist.
Hallo, mega schön, bei euch zu sein.
Jonas, kurz ein paar Informationen über deine Person, wer dich nicht kennt oder nicht gut kennt. Du bist Anfang 30, das darf man, glaube ich, sagen. Du bist ein wirklich junger Künstler, du bist Songwriter, du bist Theologe. Du hast bei The Voice 2020 mitgemacht im Team von Mark Forster, bist also einige Runden weit gekommen. Du hast Theologie am Theologischen Seminar Rheinland studiert, hast einige Geschwister. Bist wo in Deutschland aufgewachsen?
Ich bin geboren in der Nähe von Hamburg und aufgewachsen am Stadtrand Berlin und jetzt gelandet in Ludwigsburg bei Stuttgart.
Und du hast auch dort in der Kesselkirche gearbeitet?
In Stuttgart, ja.
In Stuttgart, ja. Von 2017 bis 2021.
Ja, genau.
Und bist dieser Kirche auch immer noch sehr verbunden.
Yes.
Du bist Künstler und lebst vom Künstlersein und hast auch einen eigenen Podcast mit Marco Michalczyk, Art und Weise. Und wir sind ja heute, so viel davon verraten, auf San Krishona. Du hast auch eine biografische Verbindung zu San Krishona, haben wir erfahren.
Ja, tatsächlich. Meine Eltern haben hier eine Zeit lang gelebt und studiert.
Jonas, Musik und Theologie durchzieht dein Leben. Mhm. Vor allem aber eben auch die Musik. Dafür bist du bekannt. War das ein Kindheitstraum von dir, Musiker zu werden?
Nee. Tatsächlich nicht, aber ich glaube, das lag weniger an meiner Leidenschaft für Musik. Die kam schon recht früh in meinem Leben. Aber ich habe mir immer gedacht, nee, irgendwie Musiker, das ist ja unvorstellbar. Kannst du nicht, musst du doch was Vernünftiges, was Greifbares, ein greifbarer Job muss das doch sein. Und dann dachte ich mir aber, ey, ich will aber trotzdem irgendwie die Musik mit drin haben. Und ich dachte mir, boah, ich laber immer so viel. Und dann dachte ich mir, ey, Mein Traumberuf damals war, ich wollte unbedingt Radiomoderator werden.
Ach, cool.
Von daher finde ich euer Setting hier gerade wunderbar und
genau
perfekt.
Dein
das
Ding.
Ist aber ein bisschen. Oh, und nun zu den Nachrichten. Also Wahnsinn. Nee, genau. Und da habe ich gesagt, da kann ich viel Musik hören als Radiomoderator.
Und wie kam es dann dazu? Also hat die Musik dich dann ergriffen?
Ja, ich habe Gitarre gelernt mit 12. Meine ersten Songs habe ich geschrieben mit 13, 14 dann. Und dann auch immer in Bands gespielt. Musik war super, super wichtig für mich. Aber es war halt immer auch so ein bisschen Hobby und ein bisschen Schrammeln mit den Freunden und hier und da. Und 2010 habe ich mein Elternhaus verlassen und bin nochmal für ein Jahr in die Nähe von Hamburg gezogen zu meinem FSJ. Und dort ganz viel, da auch echt turbulente Zeiten erlebt. Ich habe aber trotzdem noch weiter Songs geschrieben und gerade in diesem Jahr, in diesen Turbulenzen, wurde für mich Musik nicht nur einfach ein bisschen Hobby, sondern Notwendigkeit, individueller Ausdruck. Musik hat mich da echt sprachfähig gemacht in der Zeit auch. Da fing es dann an, dass ich ambitioniert, ernsthaft Musik gemacht habe. Und dann habe ich tatsächlich dort auch in Hamburg ein paar Produzenten und so kennengelernt, die mir ziemlich schnell deutlich gemacht haben, dass es sich sehr lohnt, da irgendwie dran zu bleiben. Und cool. Da habe ich dann auch irgendwie im Vorprogramm von Johannes Oerding und sowas, das waren die Leute, die Johannes Oerding da gerade 2010 aufgebaut haben. Und dann war ich da mit unterwegs. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist für mich eine Vorstellung. Dann war mein FSJ vorbei und dann habe ich überlegt, okay, what's next? Und natürlich hätte ich auch irgendwie Musik studieren können oder alles auf eine Karte setzen können. Aber ich war noch der Vernünftige, der natürlich gesagt hat, musst hier einen vernünftigen Beruf, Radiomoderator und hier und da. Und dann dachte ich mir, Radiomoderator mache ich nicht mehr. Ich muss irgendwas studieren. Dann dachte ich mir, ey, ich studiere das Leben, Gott und Mensch und habe gesagt, ich will Theologie studieren. Und ja, parallel immer weiter Songs geschrieben und ja, so hat sich das irgendwie viel aufgebaut.
Was fasziniert dich am Künstlersein? Was fasziniert dich, das als Beruf zu machen?
Also ich glaube, vielleicht faszinierend, nicht so wirklich, aber das, was für mich extrem kostbar ist, dass ich freigestellt bin, um Kunst zu machen. Lieder schreiben nicht irgendwie irgendwo dazwischen stecken muss und dazwischen stopfen muss, sondern dass ich ganz klar sagen kann, nein, das ist meine Aufgabe. Das ist jetzt, dafür habe ich jetzt Zeit. Und diese Zeit braucht man auch. Je mehr du Musik und Kunst machst, desto besser wird's und desto mehr entwickelst du dich weiter. Und das finde ich so kostbar, dass ich die Zeit habe, den Raum habe, mir den Raum nehme, Musik zu machen und mich weiterzuentwickeln.
Ja, das ist definitiv so. Kunst ist ja wirklich auch Handwerk. Gell?
Ja,
es ist wirklich
auf jeden Fall.
Auch Songwriting, einfach ein Training, ein Zeit haben, das immer wieder zu tun und darin besser zu werden, Exzellenz zu entwickeln. Und das ist eigentlich ein großes Privileg. Und das kann ich wirklich unterstreichen, wenn man sein Leben damit füllen kann.
Ja, und das ist auch wichtig, dass wir immer Menschen haben, die freigestellt sind, um Lieder zu schreiben und Kunst zu machen. So, ne? Und das auch, und dann, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber dann halt kommerziell auch freistellen dafür, dass wir sie auch finanziell unterstützen. Ja, nee, aber das ist für mich extrem kostbar, Raum und Zeit, ja.
Um die Unkosten des Podcasts zu decken, brauchen wir deine Unterstützung. Klicke jetzt auf den Spendenlink im Infotext und ermögliche uns viele weitere Aufnahmen mit inspirierenden Gästen.
Du hast Theologie studiert, das haben wir schon gehört. Hast auch als Musiker in einer Kirche gearbeitet. Wie kam es dazu, dass du Theologie studiert hast? Du hast vorhin schon, glaube ich, die Formulierung gehabt, du wolltest dich mit dem Leben auseinandersetzen, mit wirklich was Wesentlichen. Finde ich ganz interessant, dass Kunst und Theologie für dich wesentlich zu sein scheint. Wie kam es zu diesem, ich studiere dann Theologie?
Genau, ich hatte, wie gesagt, ich glaube, da war schon 2010 so ein bisschen schon der Gedanke, okay, gut, ich würde es gern mit der Musik ein bisschen ernster nehmen. Und dann habe ich gesagt, ich will Zeit haben zum Nachdenken. Und ich finde, und ich hatte Bock auf das Thema Theologie einfach. Ich hatte Bock, über Gott und die Welt nachzudenken. Ich bin in einer frommen Umgebung bin ich aufgewachsen und dementsprechend war das auch immer Teil meiner Welt. Und da hatte ich Bock, ein bisschen tiefer zu tauchen und dem nachzugehen und freigestellt zu sein zum Nachdenken und mich auszutauschen, Bücher zu lesen, tiefer zu graben und nachher dann noch so eine halbwegs vernünftige Ausbildung zu haben. Hier auch ganz spannend, eine kleine lustige Anekdote. Ich habe damals, als ich dann 2015 absolviert hatte und dann mich selbstständig gemacht hatte, war ich mit meiner Frau ist Lehrerin und die war auf einer Exkursion und ich war dann Freiberufler und ich hatte Zeit, also. Und dann habe ich gesagt, komm ich mit, also. Und dann war der Professor ganz interessiert an mir und fragte mich so ein bisschen aus und so, super lieber Kerl und ganz freundlich und fragte mich so ein bisschen aus und so. Und dann sagte er, was machen Sie denn? Und ich sage, ja, ich bin Musiker, ich mache Musik, ich lebe jetzt von der Musik. Und er, okay. Und ich merkte irgendwie an seiner Reaktion ein bisschen Verhalten. Und dann dachte ich so, habe ich gesagt, ja, aber ich hab auch noch was studiert. Oh, was haben Sie denn studiert? Habe ich gesagt, Theologie. Und dann hat er gesagt, dann guckt er mich so an, schmunzelt und sagt, original. Ah, zwei Standbeine, auf denen man nicht stehen kann. Und ich dachte, ja, ich treffe mich gut. Das fand ich sehr treffend von ihm.
Ich kenne das sehr gut aus meinem eigenen Leben. Ich bin auch Musikerin. Yeah. Ich kenne diese Sätze auch aus der eigenen Familie.
Mach doch was Vernünftiges.
Genau. Umso erstaunlicher, es ist dann tatsächlich zu einem Job gekommen. Ne? Du hast in der Kesselkirche, das darf man jetzt auch mit einem Schmunzeln sagen, du hast in der Kesselkirche gearbeitet. Das ist ja eine ganz spezielle Idee von Kirche gewesen, mit einer speziellen Vision.
Kesselkirche in Stuttgart Baden-Württembergische Kirche, ne?
Genau, Landeskirche, genau. Es ist eine personale Gemeinde in der Landeskirche in Stuttgart, ja.
Kannst du uns über diese Vision was erzählen? Was war die Idee und was hat dich auch fasziniert, vermutlich dort dann zu arbeiten?
Also ich glaube, Vision und es klingt Idee und Faszination. Ich glaube, das klingt alles vielleicht am Anfang noch ein bisschen zu groß. Ich kam 2015 dort in die Gemeinde und habe großartige Leute kennengelernt, wie Tobi Werner, aber auch den Winnie Schweizer, der mein Vorgänger dort war.
Der auch mal hier war.
Genau, großartiger Kerl, ja. Der wirklich ganz tolle Perspektiven auch auf Kirche und Musik hat. Und der mich da auch sehr begleitet und geprägt hat. Dann war es so, dass ich dort ehrenamtlich mitgearbeitet habe und die Musik mitgestaltet habe mit Winnie. Und dann war der Punkt, wo Winnie gesagt hat, er braucht jetzt nochmal einen kleinen Kapitelwechsel und er würde gerne die Leitung abgeben. Und dann hatten sie halt überlegt, wen sie fragen oder wer die Lücke füllen könnte. Und dann kamen sie alle auf die Idee und Winnie hatte auch vorgeschlagen, mich dann zu fragen. Und dann habe ich gesagt, hey, cool, ich habe Bock auf Musik, ich habe Bock auf Kirche. Das mache ich sehr gerne und habe dort dann mit einer 30%-Stelle die Musikarbeit hauptamtlich geleitet. Und es war echt schön, weil ich eine Menge ausprobieren konnte dort in der Gemeinde und viel lernen durfte. Ja.
Wie wurde die Musik gestaltet? Habt ihr, also das ist ja Kirche, da denke ich zuerst an Orgel. War das so? Habt ihr Bands gehabt?
Ich glaube wahrscheinlich, wenn man da reinkommt, würde man wahrscheinlich denken, okay, gut, das ist eine Freikirche. Aber genau, dementsprechend, wir hatten keine Orgel. Wir waren auch nicht in einem Kirchenbau, sondern in einem Gemeindehaus von einer Kirche. Die Kessi-Kirche war ursprünglich, die hieß früher mal Jesus-Treff und die hatte sich auch in der Martinskirche gegründet. Dann wurde die Martinskirche halt umgebaut und dann waren wir eine ganz lange Zeit im Gemeindehaus. Wir waren zwischendurch auch im Wietzemann in Stuttgart, in der Konzertlocation dort. Genau, und dementsprechend war Orgel leider ja nie Teil der Musik. Mhm.
Du hast dann auch Bands geleitet oder Bandcoaching gemacht.
Genau, wir hatten 4-5 Bands. Das waren feste Formationen. Das war mir sehr wichtig, dass sie sich untereinander finden, weil ich finde, Musik ist auch echt eine ganz große Frage von Vertrauen und Gewöhnung und einander finden. Ja. Und deswegen fand ich es schön, wenn wir Bands gründen, die sich als Gegenüber wahrnehmen. Und genau, da hatten wir 5 Bands, glaube ich. Und mit den Leitungen habe ich dann gemeinsam die Gesamtleitung gemacht. Und und dann haben wir so ein bisschen durchgewechselt. Im Prinzip war es dann bei jeder dann einmal im Monat so ein bisschen dran. Genau.
Und welche Lieder habt ihr gespielt? Habt ihr da bewusst auch alte Kirchenlieder gespielt oder moderne Worship-Songs?
Also wie gesagt, ich glaube, es war sehr freikirchenähnlich. Dementsprechend hier und da kam dann immer drauf an, wer Musik geleitet hat. Das war auch immer kostbar, dass wir wirklich dann auch so Schwerpunkte in den Bands gesetzt haben. Mhm. Es haben sich die Leute gefunden, die das Gleiche geliebt haben. So, ne? Und dann konnten die das ausleben, was sie halt liebten. Und dementsprechend war das immer sehr abhängig davon, wer dran war. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass das im Großen und Ganzen eher in Anführungsstrichen moderne Songs gespielt wurden. Ja.
Was war herausfordernd für dich in Bezug auf Worship? Gab es da Schwierigkeiten oder war das, konntest du deinen Traum von Musik, Kunst in der Kirche leben?
Ich glaube, damals zu Beginn war es jetzt auch nicht so, dass ich direkt schon irgendwie eine große Vision oder Wünsche für die Musik in der Kirche hatte. Ich glaube, es war schön, dass ich schon vorher ehrenamtlich Teil der Arbeit war und mich da auch wiedergefunden habe und mich da auch wohlgefühlt habe. Ich glaube, dass ein Problem, in Anführungsstrichen, ein Ding, ja, womit ich vielleicht als erstes konfrontiert war, als ich die Leitung übernommen hatte, war so ein Stück weit Die Frage, was machen wir da? Wir hatten eine gute Qualität, würde ich sagen. Und es ist extrem kostbar, dass Menschen Freude haben an dem, was sie da tun. Und das war auf jeden Fall auch der Fall. Ich denke, in vielen Kirchen und Gemeinden ist es so, dass Menschen einfach Bock haben auf Band und Musik, gemeinsam Musik zu machen. So. Und da ist gar nicht so sehr dieser heilige Anspruch, ich will jetzt deinen Priester und anbetend vor ihn treten und meine Güte, dann nutze ich halt das Schlagzeug dafür, so nach dem Motto, sondern ich glaube, bei vielen Menschen, und das ist richtig gut und wichtig, ist als erstes der Wunsch, ich habe Bock auf das Instrument, ich habe Bock auf die Leute, ich habe Bock, Musik zu machen. So. Und das ist gut und das ist wichtig und ich finde auch, das sollte auch am Anfang stehen. Und dann finde ich den zweiten Schritt super spannend. Und wie gestalten wir das jetzt inhaltlich? Was singen wir? Und manchmal hatte ich den Gedanken, es gibt diesen Satz, Tradition, irgendwann fragt man nicht mehr warum. Und ich glaube, der verselbstständigt sich sehr viel in unserer Lobpreiskultur, dass wir Lieder einfach singen, weil wir sie einfach singen. Und Mensch, die haben da irgendwie eine schöne Melodie und auch irgendwie, ach, das ist ja, sind auch schöne Bilder und sowas. Natürlich, ich überspitze es jetzt so ein bisschen. Natürlich, ich glaube fest daran, dass Menschen wirklich theologische, tiefe Momente mit vielen Lobpreisliedern haben und das ist elementar. Aber ich hatte das Gefühl, wir mussten als Kesselkirche so ein bisschen unseren Stil finden, unsere Sprache finden, unseren Anspruch definieren und den gemeinsam gestalten und dadurch greifbar machen. Und das war ein großes Anliegen, aber es ist immer super schwierig, wenn du ganz viele verschiedene individuelle und ganz viele Ansätze, Wünsche und der eine sagt, boah, ist mir jetzt gar nicht so wichtig oder manche sagen vielleicht auch, boah, ey, jetzt überfordere mich nicht und fordere nicht zu viel von mir, ich will doch eigentlich nur ein bisschen Schlagzeug spielen, so dachte man, also ja auch völlig in Ordnung ist. Und das so ein bisschen zu handeln und moderieren, einen Raum zu schaffen, der wächst, aber in dem sich alle wohlfühlen. Ja. Das ist wichtig.
Das heißt, also du sprichst auch was an, was mit Originalität zu tun hat, also die eigene Sprache finden. Was ist das Passende für unsere Kirche, für unseren Gottesdienst, für unsere Leute?
Ja, genau.
Ging es in so eine Richtung?
Genau, und noch nicht mal so sehr Originalität. Es ging gar nicht so sehr um Abgrenzung. Mhm. Es ging gar nicht so sehr, wir machen das besser oder anders als die anderen. Sondern es ging eher darum, wir sind Individuen und wir sind jetzt hier. Und wir haben den Raum, diese Gemeinde zu gestalten. Und dann zu fragen, in welchen Liedern finden wir uns wieder. Und das Coole ist, das Spannende ist, inzwischen sind das fast wieder 10 Jahre her, so nach dem Motto. Es ist jetzt inzwischen auch wieder eine ganz andere Generation da am Start in der Kesselkirche und das ist gut und die müssen auch wieder neu ihre Sprache finden und dementsprechend, das war nicht so sehr, dass wir gesagt haben, so das setzen wir jetzt für die Kesselkirche, für die Ewigkeit quasi, sondern in dem Moment, in dieser Zeit, in unserer Zeit haben wir überlegt, welcher Sprache wollen wir uns bedienen in diesen Songs. Ja.
Das finde ich einen schönen Punkt zu sagen, auch so ein bisschen so eine Demut zu haben und sagen, das ist jetzt für uns gut, aber in 10 Jahren mag das wieder überholt sein.
Genau, wir müssen gar keine Statuten, genau, wir müssen gar keine Denkmäler, oder, ja. Genau, sondern wir dürfen auch Dinge einfach für den Moment aufbauen und auch mit der Zeit vergehen lassen, um dann wieder was Neues aufzubauen.
Mhm. Die Kombination Theologie und Musik, für die stehst du ja sozusagen. Was ist das Verheißungsvolle für dich? Braucht das eine das andere? Entsteht etwas Besonderes, wenn Musik und Kunst auf Theologie trifft, für Kirche, für Gottesdienste, für die Welt, in der wir leben?
Ja.
Wie würdest du das jetzt so unabhängig von einer Lokalkirche für dich formulieren?
Ja, ich würde tatsächlich ganz klar sagen, gerne, Theologie braucht Kunst. Wir reden in der Theologie über etwas, was wir nicht greifen können. Etwas Metaphysisches. Etwas, was über unsere Physikgesetze hinausgeht. Also wenn, sobald wir, Bonhoeffer hat gesagt, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Sobald wir irgendwie von 100% Wissen oder selbst 99% Wissen über Gott sprechen können, ist es wahrscheinlich nicht Gott. Gott ist etwas, was wir nicht greifen können, womit wir nie fertig sein können. Und ich glaube, Kunst kann Unaussprechliches greifbar machen und erahnen lassen. Und das finde ich so großartig und wichtig an Kunst und Musik, dass sie so vielschichtig zugänglich ist. Und wenn wir versuchen, Gott in einem Satz irgendwie festzuhalten, dann halten wir ihn fest. Und ich denke, so wie wir auch in der Kesselkirche dann für die Zeit überlegt haben, was nehmen wir gerade wahr, was spüren wir, was fühlen wir gerade, und dann das auch mit der Zeit auch vergehen lassen zu dürfen, so dürfen wir Gott auch immer wieder neu entdecken. Und für mich ist Musik und Kunst ein unabdingbarer Ausdruck und eine unabdingbare Sprache, um Theologie überhaupt betreiben zu können.
Hast du da ein Beispiel aus deinem Leben, wo hast du das erlebt, dass Kunst mal eine Sprache sprechen konnte?
Tatsächlich in einer Poesie von Andreas Noga. Ich habe das Album Psalm 2022 geschrieben, und ein ganz wichtiger ausschlaggebender Punkt war die Poesie von Andreas Noga. Das ist ein Lyriker aus der Nähe von Koblenz, und der hat damals 2016 oder was, hat der ein kleines Büchlein im Adeo Verlag rausgebracht, das heißt Kurz und Gott. Und dort hat er Kurzpoesie reingeschrieben quasi. Und da gibt es zum Beispiel eine Seite, da steht nur auf dieser einen Seite: Gott, du bist Luft für uns. Und das war so ein Satz, über den konnte ich stundenlang, wochenlang nachdenken. Oder er hat geschrieben: Niemand kann Gott aus dir herausschneiden, so wie man auch kein Stück aus dem Himmel beißen kann. Und ich finde, er schafft durch Poesie etwas Ungreifbares, ein Stück weit bisschen greifbarer zu machen. Schafft Worte für Dinge, die kaum greifbar sind. Und ich würde sagen, das hat irgendwie die Poesie und die Theologie für mich krass geweitet.
Hast du Poesie erst für dich entdecken müssen? Also, oder war das was dich schon, als du deine ersten Songs geschrieben hast, begleitet hat? Oder war das was du entdeckt hast?
Ja, also natürlich, ich musste auf jeden Fall Poesie entdecken. Also genau, ich bin ja nicht damit aufgewachsen. Also so einer, der mir Lieder schreiben beigebracht hat, war eigentlich Pohlmann. Den kennen ganz wenige leider, ein Hamburger, großartiger Songwriter. Ich glaube, kein Songwriter hat mich so sehr geprägt wie Pohlmann. Und der hat mir, würde ich sagen, als allererstes Poesie beigebracht. Vielleicht. Oder was? Wie heißt er? Frederik die Feldmaus. Kennt ihr den? Ich sammle Farben für den Winter.
Ich kenne ihn, ja.
Leonie, wie heißt er? Leon oder was? Der hat diese Geschichte von Frederik der Feldmaus erzählt, die Farben für den Winter sammelt.
Ja, genau. Ja.
Und das erntet quasi. Und ich glaube, vielleicht war die erste kleine Poesiegeschichte, die mich ganz maßgeblich geprägt hat.
Was ist für dich Poesie?
Poesie? Boah, das ist eine große Frage. Also ich glaube natürlich ganz konkret, Poesie ist ein Spielen mit Worten. Und vielleicht auch die Grenzen der Sprache auszuweiten. So. Aber Poesie ist vielleicht auch immer was Verspieltes. Poesie. Ich glaube, vielleicht würde ich es erstmal bei der ganz konkreten Definition belassen, ja.
Wir haben heute Morgen schon Jonas zuhören dürfen in einem Vortrag, und du hast ein schönes Schaubild gebracht zur Realität oder realen Darstellung, Poesie und abstrakte Darstellung. Kannst du das kurz ausführen?
Ja, Das ist von Christoph Niemann. Christoph Niemann ist ein Grafiker, der sich gefragt hat, wie kann ich das Bild, was ich im Kopf habe, irgendwie aufs Papier bringen quasi. Und hat so eine Skala von der Abstraktion geschaffen. Und er hat sich gefragt, wie kommt es eigentlich, wie kommen wir zu unserer klassischen Form von einem Herz? Diese Emoji-Herzen, die wir kennen.
Ja.
Wie kommen wir eigentlich dazu? Und er hat gemerkt, im Prinzip ist das Abstraktion und Poesie. Denn wir könnten natürlich auch ein rein anatomisch korrektes Herz, was so poesiert und wo Blut so ein bisschen rausfließt und Adern rausgucken und eigentlich nur rund ist. Das könnten wir ja auch als Emoji verschicken, aber tun wir nicht. Das stößt uns irgendwie ab, das ist uns zu konkret. Und dann hat er gesagt, aber die größte Abstraktion von diesem anatomisch korrekten Herz wäre eigentlich ein rotes Pixel, ein rotes Viereck eigentlich. Einfach nur die größte Abstraktion. Und er sagt, die beste Abstraktion, das, was uns emotional berührt, das, womit wir am meisten was anfangen können, ist dieses rote Emoji-Herz in der Mitte, was zwischen diesem anatomisch korrekten und diesem abstrakten Pixel steht. Da steht in der Mitte steht diese geometrische Form eigentlich von diesem Herz. Und ich finde, das macht Poesie so deutlich. Ich habe ja heute Morgen dann auch erzählt, ey, es gibt Leute, die sagen, ey, du mit deiner Poesie und verblümten Sprache und du willst doch nur hochtrabend klingen oder was und sag's doch einfach ganz konkret. Und dieses Bild von diesem Emoji-Herz, das hilft mir deutlich zu machen, dass Poesie eine Notwendigkeit hat. Ja, und dieses Bild von Christoph Niemann, ich glaube, er hat überhaupt nicht an Poesie dabei gedacht, aber ich habe sein Bild der Abstraktion mir zum Hilfestellung für diese Poesie genutzt. Ja.
Oder vielleicht müssen wir manchmal auch Dinge vereinfachen, um darüber reden zu können.
Ja.
Um sprachfähig zu werden.
Auf jeden Fall.
Und dann auch wieder ins Konkrete zu bringen.
Ja.
Aber es braucht vielleicht diese Brücke.
Ja.
Und gleichzeitig das Beispiel, was du gerade genannt hast von Andreas Noga, sind ja auch quasi Sprachbilder, die uns helfen, die eine gewisse Deutungsvielfalt auch haben. Also ich kann mich identifizieren und kann es für mich deuten, aber die Wahrheit ist nicht vorgegeben sozusagen.
Das allein
ist
auch der Satz, du bist Luft für uns. Mhm. Es gibt die einen, die sagen, Gott, du bist Luft für uns. Mhm. Und die anderen sagen, boah Gott, du bist Luft für uns.
Ja.
Und wie ein und derselbe Satz so viel aussagen kann, das finde ich immer stark.
Das ist eine gute Vorlage, um über deine Songtexte zu sprechen, die ja durchaus auch sehr poetisch sind. Caro hat einen Song rausgesucht, der uns beide, glaube ich, sehr angesprungen hat. Bekenntnis der Abtrünnigen.
Ja, ein Song, den ich auch selbst gerne geschrieben hätte, aber es ist schon zu spät.
Dein Bekenntnis der Abtrünnigen, Caro. Super wichtig.
Bekenntnis der Abtrünnigen. Ich finde, das ist ein Lied, das Fragen stellt, das in Frage stellt vielleicht auch.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, es geht um Ängste, die der guten Botschaft das Gute nehmen. Ich zitiere vielleicht einfach mal so ein paar Zeilen. Du sprichst zu Gott, so interpretiere ich das. Sie sagen mir, dass es nicht reicht, dass ich dir so noch nicht gefall. Sag, ist die Linie auf dem Boden, die uns trennt, wirklich von dir? Ich las davon, wie du sie nahmst. Und warfst sie in das tiefste Meer. Finde ich ganz schöne Zeilen.
Mhm.
Wie kamst du zu dem Titel und dem, was dich da bewegt hat?
Also dieses Lied hat tatsächlich ganz lange Psalm 2022 geheißen. Das war lange der Titel. Und eine Zeit lang hat es auch Grenzenlose Liebe geheißen. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen zu kitschig. Und dann habe ich diesen Psalm 2022, dieses Bekenntnis der Abtrünnigen, was noch nicht den Namen trug, hatte ich zwei Freunden gezeigt. Und unter anderem war es auch der Jörn Schlüter, mit dem ich das Album produziert habe. Und die haben mir gesagt, ey, dieses Lied, das ist ja voll ein Bekenntnis der Abtrünnigen. Und da ist es mir so aufgefallen, weil ich glaube, ich habe das selber schon gemerkt irgendwie. Ich hatte mal eine Begegnung mit jemandem aus der Freikirche und der hörte dann, dass ich aus der Landeskirche, dass ich die Kesselkirche in der Kesselkirche bin und Teil der Landeskirche. Und dann fragte er mich so, ja, aber ihr meint das ja gar nicht so richtig ernst mit eurem Glauben und hier nicht so wie wir Freikirchler. Ne, wir sind lebendig und ihr macht das ja nicht so. Und er fragte mich noch nicht mal, sondern er sagte das so über mich aus. Und ich dachte mir, ey, Wahnsinn, was für einen Nutzen hast du davon, mir meinen Glauben abzusprechen? Warum sprichst du mir jetzt meinen Glauben ab? Ohne irgendwie näher zu fragen, ohne interessiert zu sein, ohne neugierig zu sein, sondern sein Urteil war gefällt. Seine Abgrenzung war auch gefällt. Er hat seine Identität, und ich glaube, das ist ein großes Problem von manchen Freikirchen, dass sie sich Abgrenzung schafft Identität. Ich glaube, das ist normal. Aber ich glaube, es wird super langweilig, wenn du deine Identität nur in der Abgrenzung findest. Und ich glaube, es wird auch toxisch. Ja, wenn du Menschen ausschließt und dich von ihnen abgrenzen möchtest. Ich glaube, dann nehmen wir uns ganz viel Raum und Perspektive. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, manchmal wirken die Christen oder auf mich wirken die Christen manchmal wie so ein Drinnen- und ein Draußen-Club. Ich habe oft das Gefühl, die definieren nur in drinnen und draußen. Und oftmals ist so ein bisschen dieses Ding, hey, du bist willkommen, komm doch und dann werd aber so wie wir. Dann komm über die Linie und dann bist du drin und die anderen sind draußen. Und wir sprachen, Caro, auch eben gerade noch vor der Aufnahme über die Psalmen, dass die Psalmen manchmal auch so diese Feindesbilder aufbauen, die Gottlosen und die Heiligen und hier und da. Und natürlich ist das für die eine Überspitzung, aber ich habe das Gefühl, wenn wir diese Mentalität weitertragen, indem wir einkategorisieren, in drinnen und draußen, dann schaffen wir ganz viel Verletzung. Und die Person, denen ich damals dieses Bekenntnis der Abtrünnigen gezeigt habe, die haben sich ganz viel in ihrer Verletzung dort wiedergefunden. Wie viel die Kirche und wie viel das Christentum an Verletzung schaffen kann und wie Menschen da das Gefühl haben, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Und ich muss jetzt erst was tun, um Gott zu gefallen. Und ich glaube, das kommt aus dieser menschlichen Perspektive. Ich habe ja dann auch geschrieben, vielleicht wollen sie nach etwas greifen, in der Angst, dich zu verlieren.
Ja, ganz starke Zeile. Ja.
Und auch später dann, viele wollen dich gern verwalten und den Weg zu dir erlernen. Doch seit du ihn für uns gegangen bist, bist du mir nie wieder fern. Aber ich glaube, wir Menschen, wir wollen was kontrollieren, wir wollen was greifen, wir wollen auch irgendwie sagen können, ey, ich habe jetzt was getan für meine Gnade.
Ich habe es gelernt, ja.
Ja, ich habe es gelernt und die anderen noch nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, wisst ihr was, wenn ihr mir meinen Glauben absprecht, dann schreibe ich mein Bekenntnis der Abtrünnigen. Denn ey, es gibt Menschen, die werden von der Kirche ausgeschlossen, obwohl sie Glauben leben wollen, Glauben in der Gemeinschaft leben wollen und finden keinen Raum dafür. Und ich finde das super, super schade, dass wir solche Grenzen teilweise in manchen Gemeinden aufbauen. Es gibt super schöne Positivbeispiele von Gemeinden, die wirklich gemerkt haben, wir bauen hier die Grenzen jetzt ab. Wir wollen Begegnung schaffen und wir kommen von unserer Überheblichkeit weg und wir begegnen Menschen auf Augenhöhe, so wie Jesus auch auf Augenhöhe begegnet ist, ohne irgendwie zu sagen, wir sind aber heiliger, so nach dem Motto und hier und da. Und ich finde es super, super schön, die Signale, die ich auf den Song Bekenntnis der Abtrünnigen bekomme, das berührt mich immer extrem. Und ich würde auch sagen, es ist auch der persönlichste Song, den ich jemals in meinem Leben geschrieben oder veröffentlicht habe, ja.
Ja, du sprichst die Angst an, das finde ich ganz interessant. Also eben nochmal dieses Zitat, vielleicht wollen sie nach etwas greifen, in der Angst, dich zu verlieren. Ich habe das Gefühl, Angst ist oft so ein Antreiber, der sehr stark ist, den wir vielleicht auch gar nicht wahrnehmen und gar nicht merken, dass er uns treibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hinter diesen Abgrenzungsversuchen auch Angst steckt. Glaubst du, dass Musik und Kunst und Künstlersein da einen Auftrag hat? Also ich denke an David zum Beispiel. Mhm. David, der Saul seine Ängste oder seinen Ängsten begegnet mit Musik.
Ja.
Und ich frage mich eben, inwiefern hat da Musik, hat da Kunst einen Auftrag, den bewussten oder vielleicht auch unbewussten Ängsten, die uns treiben, zu begegnen, sie vielleicht auch auf eine liebevolle Weise in eine andere Spur zu bringen?
Ich würde auf gar keinen Fall sagen, Kunst hat einen Auftrag. Das würde ich nie sagen, sondern immer eine Notwendigkeit, weil der Auftrag, also den kannst du nur als Kunstschaffende definieren für dich selber. Manche sagen, mein Song soll jetzt ein Jingle für eine Werbekampagne sein. Und dann gebe ich dieser Musik einen Auftrag. Und dein Beispiel, David mit der Harfe und Saul, dass David mit Musik, mit Instrumentalmusik, wohlgemerkt, mit Instrumentalmusik, Saul seinen Ängsten begegnet und dass das was verändert. Und da sind wir wieder auch bei der vielschichtigen Zugänglichkeit zu Kunst. Und das fasziniert mich immer wieder. Deswegen, Kunst hat, würde ich sagen, keinen Auftrag, aber ganz viele Möglichkeiten.
Du hast in deinem letzten Albumprojekt auch ein Begleitbuch verfasst und herausgebracht. Ein ganz wunderbares Buch. Und darin schreibst du, Kunst ist nicht dekorativ, sondern Kunst ist essentiell.
Ja.
Wie meinst du das?
Für mich ist Musik im Gottesdienst zum Beispiel nicht irgendwie ein Pausen-Jingle oder und ach ganz nett und ach, das mache ich mal an und das dudelt so irgendwie im Hintergrund oder das Spannende ist, wenn wir Musik nicht hätten, dann würde uns nicht einfach nur Dekoration fehlen. Und das ist ja der Punkt. Ich glaube, viele, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir am Anfang gesagt haben, von wegen, ja Mensch, hier Musik, Künstler, lern doch was Vernünftiges, so, ne? Mach doch mal was, was der Gesellschaft dient, so nach dem Motto. Und die Menschen kannst du ganz leicht entlarven, wenn du sagst, ey, wenn keine Musik mehr auf der Welt ist, dir würde was fehlen. Und dementsprechend, das ist ja der Punkt, wo man merkt, es ist mehr als Dekoration. Es ist nicht Dekoration, sondern es ist essentiell. Und es geht an unsere Essenz, an unser Sein, an unser Innerstes, an unseren Ausdruck. Ich glaube, bei Club der Toten Dichter sagte Robin Williams als der Lehrer, sagt, hey, wir haben Architektur und wir haben Wissenschaft, um unsere Welt irgendwie greifbar zu machen, um zu formen, zu gestalten. Aber wenn wir keine Kunst und Poesie mehr haben, dann fehlt uns das Warum. Und das ist so schade. Und ich glaube, man muss diesen Satz sagen, Kunst ist nicht dekorativ, sondern essentiell. Weil wir uns manchmal so ein bisschen an Kunst, Musik und Dauer und Kunst gewöhnt haben. Das zu selbstverständlich halten. Oder sagen, ja, ich bin nicht so künstlerisch, sondern das finde ich auch super spannend, dass für viele Menschen, vielleicht sogar für fast alle Menschen, ist der Zugang zu Gott als allererstes Schönheit, als allererstes Staunen, als allererstes, boah, das kann doch hier nicht alles irgendwie Ende sein. Ich war jetzt mit meiner Frau im Urlaub, wir waren in Österreich, wir waren in den Bergen und ich stand vor diesem riesengroßen Berg und ich dachte, das ist architektonisch, wir können das ja niemals bauen, die sind höher als all die Wolkenkratzer in New York. Und dass Schönheit der erste Zugang zu Gott ist, noch vor der Wahrheit, noch vor dem Kognitiven, da merke ich, hey, jo, Kunst ist nicht dekorativ, sondern essentiell. Ja,
ja, und es geht im Lobpreis auch durch Instrumentalmusik, wie ihr das gerade gesagt habt, das auf Ebenen einfach nochmal wirkt.
Da auch, man könnte fragen, warum lesen wir die Lieder nicht einfach nur vor? Ich finde, das ist auch ein bisschen mein Schmerz. In manchen Gemeinden habe ich das Gefühl, da wird die Musik nur als Transportmittel für die Wörter benutzt verstanden. Und zu sagen, meine Güte, Musik ist ja egal, es ist ja nur ein bisschen Transport für den Inhalt. Der ist ja das Wichtigste. Und für mich, ich glaube, dass Musik, wenn Sprache der verbale Informationsfluss ist, der mündliche, dann ist Musik der nonverbale Informationsfluss. Denn aus der Musik können wir noch viel, viel mehr rausholen als aus den Texten. Noch viel, viel mehr raushören als nur auf des Inhalts. Dementsprechend denke ich mir, nein, Leute, es geht nicht nur einfach nur um die Texte und Hauptsache die passen und inhaltlich und das machen wir jetzt, sondern dass Melodien und Töne und Harmonien, was in jedem Menschen bewirken und irgendwas da drin anspricht, bewegt, das empfinde ich als göttliche Sprache.
Ja.
Mhm. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Mhm. Das haben wir, wir können nichts dafür, sondern scheinbar ist das irgendwie ein Zugang in uns. So, irgendwas macht das in uns und das finde ich super spannend.
Ja. Ist auch ein Geheimnis, dass Gott selbst sich ja mit Musik umgibt, wie wir in der Offenbarung lesen. Also und auch immer noch die Frage, die glaube ich nicht wirklich bis ins Letzte erforscht ist, wo kommt es her und wie wirkt es an uns? Dein letztes Albumprojekt heißt Psalm 2022, das kam jetzt schon mehrfach vor. Das ist eine Auseinandersetzung mit Psalmenkunst zeitgemäß. Kannst du uns zwei, drei Sätze zu diesem Album sagen? Wie bist du darauf gekommen? Wieso heißt es Psalm 2022? Wir haben schon gehört, es gibt keinen Psalm 2022.
Ja, 22, genau.
Sondern es gibt, es heißt tatsächlich...
Es gibt nur das Jahr 2022. Ja.
Genau. Was hat dich bewegt, ein Psalmenalbum zu schreiben und dann eben auch dieses Begleitbuch mit poetischen Texten, künstlerischen Fotografien, kann man auch sagen, eigenen Texten von dir und von Freunden und natürlich die Musik, die man anhören kann.
Ja, zuerst muss man vielleicht dazu sagen, es ist tatsächlich ein Buchalbum. Ich habe es jetzt einfach mal Buchalbum genannt, weil es zu diesem Album Psalm 2022 keine CD mehr gibt, sondern im Prinzip ein großes, ausführliches Booklet. Wo ich noch andere Freunde und großartige Menschen eingeladen habe, auf meine Songs dort zu reagieren. Und dann haben zum Beispiel auch Tobias Feix, Mira Ungewitter, besagter Andreas Noga und Marco Michael noch ein bisschen ihre Gedanken auf meine Kunst dort mit reingebracht. Das fand ich sehr spannend. Und genau, das ist das Buchalbum Psalm 2022. Und das, was für mich der Auslöser für das Album war, war ähnlich, ich habe ja euch erzählt, irgendwie beim zweiten Album habe ich mich gefragt, okay, what's next? Was kommt als nächstes? Und dann habe ich dort meine Erfahrung gemacht bei The Voice und hier und da. Und dann ist irgendwie das Album Hoffnungshysterie entstanden, das zweite Album. In meinem dritten Album habe ich mich wieder gefragt, was will ich als nächstes tun? Und mir ist aufgefallen, dass ich... Ich habe immer schon auch auf der Unfassbar Nah ganz viel, sind ganz viele meine gesungenen Gebete drauf. Auch zum Beispiel das Lied Größer, was auch in vielen Gemeinden gesungen wird. Und dann habe ich gedacht, ich möchte diesen Gedanken noch ein bisschen konkreter machen. Und ich möchte Lieder schreiben, die ich in der Kirche vermisse. Wie zum Beispiel ein Bekenntnis der Abtrünnigen. Wenn ich mir unsere Liedkultur, unsere Musikkultur in der Kirche angucke, dann ist sie gerade sehr geprägt von vielen Worship-Bands. Und Worship-Bands entstehen meistens aus irgendeinem Kollektiv, aus einer Gemeinde, aus einer Bibelschule, wo sich Leute zusammentun und gemeinsam Musik machen. Und das ist extrem kostbar. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, diese Worship-Band-Bewegung, die arbeiten gefühlt alle nach dem Schema F und auf mich wirkt vieles gleich. Viele dieser Worship-Bands orientieren sich einfach an dem amerikanischen Markt, der uns natürlich sehr prägt. Und im Prinzip werden die ganze Zeit irgendwelche Songs auf Englisch aus Amerika hier rüber transportiert und übersetzt. Und wenn eigene Lieder geschrieben werden, dann sind sie meist geprägt von einer Sprache, die mich nicht mehr anspricht. Wenn sie von König, Thron, Blut, Lamm, Schwert und all dem erzählen, dann sind das für sie vielleicht irgendwie romantische Bilder, aber ich glaube vor allen Dingen für sie einfach biblische Bilder, woran sie sich ganz klar orientieren. Aber wo ich mich einfach in diesen Liedern nicht wiederfinde, weil ich merke, das ist nicht mein Alltag. Ich habe mal, ein Freund von mir hatte die Lieder gehört und gesagt, das sind das alles Herr-der-Ringe-Fans oder was? Mit ihren König und Thron und Lammschwert. Und ich dachte, ja, das schafft auch eine gewisse Barriere. diese Liedkultur. Und dann kommt auch noch dazu, dass gefühlt diese Lieder alle nur die gleichen Themen haben, nur eine Richtung kennen. Und natürlich, viele definieren Kirche in Musik über Lobpreis, also Gott zu loben, Gott die Ehre zu geben und ihn zu verherrlichen in den Liedern. Und auch ein bisschen was Tröstendes viel oftmals ist so ein bisschen dieses, okay, meine Situation ist so, aber Gott, du bist größer. Und das hat was extrem Tröstendes. Aber auch da ist mein Schmerz ganz oft. Viele dieser Lieder wollen irgendwie singen davon, wie wir uns irgendwie völlig aufgeben sollen und unsere Situation eigentlich völlig ignorieren sollen, wegignorieren sollen und nur auf Gott schauen. Das ist ein sehr frommer Gedanke und das kann auch was extrem Tröstendes haben. Ich bin nur kein Fan von diesem dualistischen, entweder es geht um Gott oder um Mensch. Und wenn wir als Christen nur über uns Menschen nachdenken oder über uns singen, dann sind wir irgendwie arrogant und egoistisch und eingebildet und wir stellen uns ins Zentrum. Und nur wenn wir Gott komplett ins Mittelpunkt, dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich glaube, das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Und dann habe ich an die Psalmen gedacht, an die Worship-Hits meiner Glaubensvorfahren. Und die ihre Lieder geschrieben haben im Ringen mit Gott und mit sich selber und mit ihrem Umfeld. All diese Psalmen hatten eine ganz individuelle Notwendigkeit. Das kommt aus einem Einzelnen, der gerade eine Situation macht, erlebt und in dieser Situation sich selbst und Gott sucht. Und mir ist aufgefallen, ich vermisse diese Psalmen in unserer Liedkultur heute. Ich glaube, wir brauchen wieder Lieder, um sprachfähig zu werden, die aus einem ganz individuellen, subjektiven, ehrlichen Denk- und Fühlprozess kommen.
Die nicht das Ergebnis des Prozesses
genau,
darstellen
die nicht,
und nicht mehr, sondern auch...
Genau, die nicht das Ende eines Denkprozesses darstellen, ja. Sondern mich als Hörer mitnehmen in den Prozess. So wie es die Psalmen auch gemacht haben. Gott, hörst du mich eigentlich? Was ist da los? Ich bin davon ausgegangen, dass du so und so und jetzt passiert das. Das ist ein Prozess. Und nicht so, ich habe jetzt in meinem stillen Kämmerlein ein bisschen Theologie betrieben und nachgedacht und jetzt predige euch das Endergebnis, sondern das ist das, was Musik und Kunst kann, mit in einen ehrlichen Denk- und Fühlprozess mit reinzunehmen. Und diese Lieder vermisse ich. Wir haben auch einfach viel zu wenig Raum in unseren Kirchen, um diesen ganz individuellen Psalm Raum zu geben. Ich finde es super schade. Es gab früher eine Zeit, so 2010 rum, würde ich sagen, da bist du in die Kirchen gegangen und du hast gefragt, hey, wer schreibt hier ein Lied? Wer hat schon mal einen Song geschrieben? Und alle Arme gingen nach oben, weil irgendwie, das war 2010, ich würde sagen so 2008 bis 2014 war so eine Songwriter-Mentalität auch, ne? Da haben wir dann irgendwie Silbermond und Wir sind Helden und Juli und dann kamen die ganzen deutschsprachigen Songwriter, Johannes Oerding, Mark Forster und da haben wir irgendwie gemerkt, okay, jetzt erzählt jemand in seiner eigenen Sprache von seinem ganz individuellen Prozess und ich habe das Gefühl, dieses Phänomen ist auch in die Kirchen geschwappt und das war extrem kostbar. Ganz prägend war Johannes Falks Pilgerreise-Album, was ich ganz maßgeblich für diese Zeit empfunden habe, der dort seine Psalmen erzählt hat, seinen Prozess erzählt hat. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, haben wir eine sehr krasse Schlagseite in dieser Worship-Band-Kultur. Und ich habe das Gefühl, weil das nicht mehr so sehr aus einem Individuum kommt, sondern aus einem globalen Markt, so fühlt sich's für mich oft an, entwickeln wir uns da auch zu einer gewissen Schlagerisierung. Und ich habe gemerkt, hey, ich möchte Lieder, die mich ich möchte einen Glauben haben, der mich befähigt, dieser Welt zu begegnen. Der mich nicht aus einer Verantwortung rausnimmt und sagt, Gott, mach du das alles. ich bete und du machst den Rest, so nach dem Motto, sondern ich möchte einen Glauben haben, der mich befähigt. Ich möchte durch seine Liebe liebend werden. Ich möchte durch seine Liebe will ich mutig werden, in meiner Situation Verantwortung zu übernehmen, befähigt zu werden, dieser Verantwortung, dieser Situation jetzt zu begegnen. Und weil sonst landen wir ganz oft in den einfachen Antworten auf komplexe Themen. Ja, Gott macht das und hier und da. Und aber bei uns, irgendwann verflüchtigt sich irgendwie die Situation, aber Bewegung kommt da nicht rein. Und spannend finde ich es dann, wenn wir in der Gemeinschaft durch den Glauben uns bewegen, uns aufeinander zubewegen und neue Dinge entdecken und befähigt werden, diese Welt zu gestalten.
Beim Hören von diesem Album ist mir auch aufgefallen, du schreibst auch Lieder, die sozusagen von der Welt außerhalb der Kirche berichten, über soziale Ungerechtigkeit, über Ökologie. Das ist dir auch ein Anliegen, dass Kunst sozusagen tatsächlich sich jetzt nicht nur auf, also die sozusagen die Beziehungen zu Gott beleuchten, das auch ganz zentral, aber eben auch auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam machen, also wirksam wird für die Welt nach außen und sich einsetzt für das Schwache.
Ja, ganz konkret, ne, der Song Hell zum Beispiel ist auf dem Album, da heißt es im Refrain, da wo wir hinsehen, wird es hell. Und da wo wir reden, wird es laut. Das Unrecht mag die Dunkelheit. Komm, wir drehen alle Lampen auf. Und das ist zum Beispiel ein Lied, wo ich gesagt habe, das vermisse ich in der Kirche. Ein Lied, was sich mit dem Thema soziale Gerechtigkeit beschäftigt. Was aber auch jetzt nicht, alles ist so scheiße und alles ist so schlecht. Dieses Lied singt davon, wie wir durch Gott befähigt werden, der Ungerechtigkeit in der Welt zu begegnen. Und plötzlich ist es gar nicht so ein entweder Gott macht das oder wir machen das, sondern wir machen das zusammen. Das kommt von Dorothee Selle, einer Theologin, die dieses Bild von wir sind der Leib Christi noch konkreter gemacht hat. Und wir sind als Gemeinde sind wir der Leib Christi. Das heißt auch, wir sind seine Hände und wir sind seine Beine, wir sind seine Augen, seine Füße. Und er befähigt uns, ja.
Kurz vor Schluss, eine Kategorie haben wir für dich. Just for fun. Wenn deine Musik ein Tier wäre, welches wäre es?
Ein Tier. Wenn meine Musik ein Tier wäre. Oh, ich könnte es mir leicht machen und einfach sagen Chamäleon. Weil das, was Susi auch schon gesagt hat, die vielfache Zugänglichkeit von Kunst und Musik. Und dass für den einen, dass dieses Chamäleon auch irgendwie seine Farbe wechseln kann, ohne sein Sein zu verändern. Vielleicht würde ich es mir so einfach machen. Vielleicht würde ich aber auch sagen, ich kenne leider nicht so viele Tiere. Nein. Chamäleon, das ist meine Antwort. Die ist gut.
Chamäleon ist super. Wir hatten es heute ja auch von Farben und der Objektivität von Farben. Ja, ne? Also es passt sehr gut dazu. Vielen Dank, Jonas. Wir kommen wirklich zur letzten Frage für dich. Die stellen wir jedem unserer Gäste. Die grüne Wiese-Frage. In 5 Jahren blickst du auf die Worship-Szene in Deutschland zurück. Und du bist begeistert. Was ist passiert?
Ich würde es daran erkennen, oder das, was ich mir für in 5 Jahren wünsche, ist, dass ein jeder Mensch in eine Gemeinde reinkommt, in einen Gottesdienst reinkommt und sagt, wow, ich glaube gar nicht an Gott, aber irgendwie hat das mich bewegt. Und ich habe mich in dem, was da vorne im Gottesdienst stattgefunden ist, habe ich mich wiedergefunden. Und ich nehme hier Werkzeuge mit denen ich das Leben, mit dem ich befähigt werde, dem Leben zu begegnen. Und dafür, und das schon am ersten Tag, Und dafür musste ich jetzt noch nicht mal mich an irgendeine biblische Sprache gewöhnen, an irgendein, irgendwelche Barrieren überwinden, sondern, und selbst wenn man sagt, ey, die Songs haben mir irgendwie Spaß gemacht oder sowas. Ich sage ganz klar, das passiert. Das ist auch jetzt schon der Fall. Aber ich glaube, bei weniger Menschen, als man manchmal denkt. Und ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen denken, wir ziehen einfach unser Programm durch und die anderen müssen sich einfach da anpassen und die einen checken es, die anderen nicht. Und wir bleiben in unserer Bubble, wir bleiben in unserer Sprache, wir verwalten das Ding hier einfach runter, mal ganz drastisch gesagt. Manchmal muss man Dinge auch drastisch sagen, um sie deutlich zu sagen. Und ich wünsche mir, dass die Kirche ein offener Ort ist. Ein offener Ort für Begegnung, für Austausch. Ein Ort, der uns, unserer Gesellschaft gut tut. Und das, was in meiner Perspektive, was Kirche gerade viel macht, ist eigentlich im Prinzip nur zu verwalten, eine Religion zu verwalten. Und ich glaube, dass der Glaube viel mehr kann und dass Musik ein wichtiger Teil davon ist.
Das sind wunderbare Schlussworte.
Du hast uns auch ein Lied mitgebracht. Welches Lied singst du und warum?
Das Lied Gravur. Gravur ist eigentlich so ein Lied, was ich mir wünschen würde, dass die Kirche dafür bekannt wäre, für diese Message in diesem Song. Es gibt eine Zeile in dem Song, die sagt, mit jedem Kratzer an jeder Spur, mit jeder Macke im System bin ich geliebt, so wie ich bin. Und ich würde mir wünschen, dass die Kirche ein Ort auch für vermackte Menschen sind, so wie ich einer bin zum Beispiel, so wie wir alle vermackt sind. Und wir müssen gar nicht so tun, als wenn wir da einfach eine heilige Politur drüber schütten, sondern den Kratzern und den Macken in unserem Leben irgendwie zu begegnen. Und deswegen habe ich den Song Gravur geschrieben.
Vielen Dank, Jonas, dass du da warst. Wer mehr von Jonas hören, lesen, vor allem anhören möchte, findet das auf jonas.de. Dort gibt es auch das Album Psalm 2022 und das Buch, von dem wir gesprochen haben und das viele Dinge mehr.
Buchalbum 2022. In eins. Die Songs gibt es immer noch bei Spotify und Co. Da kann man die auch auf jeden Fall hören. Aber wenn ihr Bock habt, mich auch finanziell zu unterstützen oder mehr von dem Album zu lesen und dem nochmal ein bisschen nachzugehen. Wie gesagt, sind großartige Zeilen auch von Tobias Feix, Mira Ungewitter, Marco Michalczyk und Andreas Nogan mit drin. Und ihr supportet mich damit sehr, wenn ihr auf jonas.de mal reinschaut. Ja.
Und wir verlinken das Ganze auch in unseren Shownotes. Vielen Dank.
Super, super gern.
Wie auf dem Rücken einer Uhr hast du es in mein Herz graviert. Von verändert sich die Zeit, doch was du eingravierst, es bleibt. Von Anfang an steht es in mir, ein kleines Ich gehört zu dir. Ich hab's ein paar Mal übersehen, doch dein Versprechen bleibt bestehen. Es ist deine Liebe, die mich näher zu dir zieht, mich annimmt, wie ich bin und mich dann in die Weite führt. Es ist in mein Herz und meine Seele eingraviert, dass du mich liebst. Mein Herz schlägt aus, so wie ein Pendel an einer alten Pendeluhr. Ich bin ständig in Bewegung, doch was bleibt, ist die Gravur. Kann mir meinen Wert nehmen. Ich bin genug, so wie ich bin. Mit jedem Kratzer jeder Spur, mit jeder Marke im System bin ich geliebt, so wie ich bin. Es ist deine Liebe, die mich näher zu dir zieht. Mich annimmt, wie ich bin und mich dann in die Weite führt. Es ist in mein Herz und meine Seele ein Grab, dass du mich liebst. Es ist deine Liebe, die mich näher zu dir zieht. Mich annimmt, wie ich bin und mich dann in die Weite führt. Es ist in mein Herz und meine Seele ein Grab, dass du mich liebst. Es ist in mein Herz und meine Seele ein Grab, dass du mich liebst. Ich will nie vergessen, dass ich gut bin, wie ich bin, weil du mich liebst.
Das war der Podcast Worship Sofa. Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom TSC, dem Theologischen Seminar St. Krishona
und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung.
Bis zum nächsten Mal.